kannst mir ja nicht erzählen, dass 42%, die in Sachsen-Anhalt überlegen, eine gesichert rechtsextreme Partei zu wählen, dass das auch einfach alles knallharte Faschos sind. Das wäre ja auch einfach unterkomplex und auch ehrlicherweise sehr, sehr dreist.
Also ich will jetzt nicht in Gänze den Westen allein verantwortlich machen für die möglichen Wahlergebnisse, die uns jetzt in Mecklenburg und Sachsen-Anhalt erwarten. Aber zu sagen, das ist ein Ostproblem, ist einfach nicht wahr. Die Erzählung des Westens über den Osten hinweg, das war, was einfach auch, glaube ich, viele Menschen wirklich kaputt gemacht hat.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann Sie nicht hören, können Sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Die sind alle schlauer als ich.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Ich höre schlecht, müsste das noch lauter sein.
Bitte noch lauter, der Applaus damit, der Kommissar.
Vielleicht müssen wir gerade ein bisschen noch lauter sein, durch die Straße gehen.
Das wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lauter Leute, dem Podcast des Vehicle Magazin. Mein Name ist Luna Möbius und ich bin heute hier gemeinsam mit der ganz großartigen Suki. Suki, wie geht's dir?
Taschen, ich bin aufgeregt heute. Ich habe dir schon gerade übermittelt, ich bin, hab riesen Respekt vor diesem sehr großen Thema, was wir uns heute aufgetischt haben. Total freiwillig. Ich habe es dir, glaube ich, sogar übergeholfen. Du warst kurz so, hinter den Zeilen gelesen, come on, ey. War da sowas dabei?
Nö, ich rede gerne über den Osten, aber ich rede ja gerade viel über den Osten.
Jetzt auch noch mit mir.
Das ist auch mehr als in Ordnung, aber ich würde sagen, mein Themenvorschlag machen wir einfach wann anders.
Alles klar, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Eine große Zukunft.
So. Du hast es aufgeregt, sagst du.
Ja, ich habe Respekt vor dem Thema, weil es so viel Historisches da drin stattfindet und nachwirkt, und Politik ist ja immer so auf Krisenmanagement und von Legislatur zu Legislatur, und da wird weder die Zukunft anständig berücksichtigt noch die Vergangenheit ausreichend im Blick behalten, und ich glaube, das ist Teil des Problems, da werden wir heute ganz viel drüber reden müssen.
Das werden wir machen, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir starten gleich rein.
Möchtest du, dass ich dich auch noch frage, wie es dir geht, oder willst du das ja nicht äußern?
Wenn du so fragst, doch, eigentlich schon ganz gerne, doch, ja.
Erzähle mal, wie ist es denn gerade?
Voll gut, danke, dass du fragst. Ich hatte eine gute, sehr anstrengende Woche. Ich hatte letzten Sonntag Geburtstag.
Ah, ich habe dir schon gratuliert, ich singe trotzdem. Liebe Luna.
Knackige 26 Jahre bin ich alt und immer noch ein Baby. Ich weiß, ich habe meinen Geburtstag rausgefeiert auf dem AfD-Gegenprotest in Erfurt. Das war ganz toll und famos und hat auf jeden Fall eine Woche. Wir haben ja alle Nachrichten gelesen und mitbekommen, was die Bundesregierung so beschlossen hat und so. Und da habe ich ein bisschen was zu tun, arbeitstechnisch. Aber das war auch in Ordnung. Ja, sehr müde bin ich.
Okay. Und so eine Art von müde, die man nicht mit einem kleinen Nachmittagsschlummerchen wegkriegt?
Ich hatte gestern schon einen, ich habe heute geschlafen wie ein Tote und ich glaube, ich werde es morgen auch nochmal machen und dann ist wieder okay.
Okay. Dann wünsche ich dir ein weiches Kissen und eine ruhige Nachbarschaft. Und jetzt kicken wir mal auf unsere Themen. Du bist jetzt außerdem hier heute gerade, habe ich gesehen, Stand heute, 12. Juli, mit der Zeit unterwegs gewesen. Habe ich dich in meinem Feed gesehen. Du hast über den Osten gesprochen mit der Zeit. Also wenn du mit der Zeit über den Osten sprichst, dann kannst du auch mit mir über den Osten
sprechen. Ja, also, na aber hallo, na definitiv. Nee, genau, mit Jana Hensel. Ich habe mit ihr über die Frage gesprochen, was die Grünen von der AfD lernen können. Und habe, um das vorwegzunehmen, geantwortet, inhaltlich bitte nichts, aber kommunikativ durchaus schon eine Menge. Ne, wenn es um Identifikation geht, wenn es darum geht, wie man, Themen überhaupt noch setzt, überhaupt, ne? Für die, die das nicht wissen, ich bin ja in Sachsen-Anhalt groß geworden, da sind dieses Jahr Landtagswahlen, und da wird ein bisschen was passieren. Deswegen passt das doch eigentlich ganz gut, dass wir jetzt heute auch über den Osten sprechen.
Genau.
Und ich würde dir gerne zum...
Ich würde sagen, gleich die Grätsche einfach rein, kannst du nicht gegen machen.
Na,
ich bin in Mecklenburg MV. Ich bin aus Pasewalk, liebe Leute.
MV tut gut, sage ich da nur.
Und was sagst du, Anhalt, Land des modernen Denkens?
Na, Hashtag modern denken, aber ich bin ja eigentlich in Sachsen geboren.
Ach so, okay.
Ich sag ja immer, meine Eltern haben rübergemacht in Landkreis Lutherstadt-Wittenberg.
Okay, meine Eltern haben tatsächlich drüber gemacht. Machen wir gleich die Runde, drehen wir auf jeden Fall. Wir lassen einmal kurz unsere Familienbiografien flashen,
würde ich sagen. Genau, ich kriege jetzt nämlich einmal zurück und wollte nämlich dir die Frage stellen, die die Zeit auch mir gestellt hat, nämlich, was bedeutet denn Ostdeutsch sein für dich und warum nennst du dich überhaupt Ostdeutsch?
Ich nenne mich nicht Ostdeutsch, ich nenne mich Ossi.
Ja, das same tatsächlich.
Das ist so ein Ding. Also tatsächlich, ich habe halt einfach, das ist natürlich auch Ausdruck meines weißdeutschen Privilegs, das Deutschsein aus mir rauszudefinieren. Mhm. Einfach weil da so viel Unbehagen, natürlich auch Scham und aber auch politische Ablehnung drin steckt. Wann immer ich es vermeiden kann, mich als Deutsch zu bezeichnen, tue ich es. Und natürlich ist es keine verantwortungsvolle Form, mit meinem eigenen deutsch-weißdeutschen Privileg umzugehen. Aber ich habe für einen RBB mal einen Beitrag geschrieben, vor ein paar Jahren, der hieß Ost schon, Deutsch nicht oder so. Und auch wenn der Ossi-Begriff, ich glaube, das ist ja kein Ostbegriff, oder? Ist Ossi eigentlich ein, also ich glaube, Ossi ist ein Westbegriff und Wessi ist ein Ostbegriff vielleicht so rum?
Das kann schon sein, aber Ossi ist auf jeden Fall auch der Begriff, den ich für mich gerne nutze.
Okay, ja. Also bei mir ist es mittlerweile wieder so stark in mir angekommen in den letzten Jahren, dass bei mir eben die vier Begriffe stehen, Antifaschistin, Musikerin, Ossi und Mutter, das sind die vier Dinge, über die ich mich identifiziere. Im Wesentlichen natürlich gehören da noch viele, viele andere Dinge rein, aber das ist das Wichtige für mich. Dabei bin ich ja gar nicht im Osten groß geworden. Ich bin in West-Berlin groß geworden, weil meine Eltern sind nämlich nicht von Sachsen nach Sachsen-Anhalt rüber gemacht, sondern von Mecklenburg nach West-Berlin dann. Über Umwege, Lübeck, dies, das, tralala, aus aufwendige Geschichte. Aber für mich ist es einfach, ich bin wieder in den Osten zurückgezogen. Ich war 33 Jahre in Berlin, ich bin nach Brandenburg zurückgegangen, in die Heimat meiner Mutter, lebe mit der auch wieder zusammen und habe wieder ganz in den letzten 10, 15 Jahren wieder große Gefühle für den Osten entdeckt, die mir in meiner ganzen Jugend, in meinen 20ern abhandengekommen sind im Westen, weil ich mit anderen subkulturellen und Politisierungsprozessen so beschäftigt war, dass ich mich ja da nicht darum kümmern konnte. Aber der Osten ist wieder so weit von mir eingezogen, sehr. Und ich genieße das. Und das ist aber ein ganz, ganz nostalgischer Vorgang, muss man sagen. Anders als Nostalgie manchmal als Ostalgie stattfindet. Aber können wir gleich auseinanderdröseln. Wie ist es bei dir? Warum ist dir so wichtig, den Osten in dir und mit dir und du im Osten das alles zu benennen?
Ja, ich werde das viel auch so ein bisschen abschätzig gefragt, weil ich ja 2000 geboren mit der Wende gar nichts zu tun habe und dann gerne Leute so ankommen und sagen, aber nö, warum machst du das jetzt zum Thema? Ich habe vor ein paar Wochen war ich in Halle an der Schule und da hat ein Zehntklässler zu mir gesagt, sie sind irgendwie die erste Person, die ich treffe, die sich selbst als Ossi bezeichnet und als nicht rechts. Das kenne ich gar nicht. Und ich bin in Sachsen geboren, ich bin in Sachsen halt groß geworden, ich habe in Schwerin Teile meiner Ausbildung gemacht. Ich habe in Budapest meine 10. Klasse gemacht. Das ist jetzt irgendwie, wenn man einen Ostbegriff mal größer denkt, ja irgendwie auch Teil dessen. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und ich finde, Ostdeutsch sein beziehungsweise Ossi sein, das sage ich jetzt deswegen so ausklamüsert, weil ich schon auch viele Menschen in meiner Generation kenne, die halt mit diesem Ossi-Begriff mehr ein Problem haben als mit dem Ostdeutschland-Begriff. Das ist für mich jetzt auch keine Frage von habe ich die Wende miterlebt oder nicht, sondern es ist für mich halt eine Frage von, was habe ich denn erlebt, was hat meine Familie erlebt, wie bin ich groß geworden, was habe ich von meiner Familie auch gelernt, was werde ich erben, wenn ich überhaupt was erben werde. Ne, also so zu tun, als würde es diese Unterschiede jetzt über 30 Jahre nach der Wende nicht geben, ist halt Quatsch. Und für mich hat das so ein bisschen gedauert, um wirklich auch selber zu checken, nee, ich bin schon ostdeutsch sozialisiert, also ich bin schon auch sehr deutsch sozialisiert, auch wenn ich eine Ablehnung, die du artikulierst, schon auch teile tatsächlich und das auch was ist, was in mir gerade viel arbeitet, aber ich habe zum Beispiel, hat mein Vater sehr, sehr viel über seine Wendeerfahrung gesprochen oder auch seine DDR-Erfahrung damals in der Armee, das ist schon was auch so mein Politikverständnis einfach sehr geprägt hat und auch immer noch prägt. Und als ich dann meine Ausbildung gemacht habe, bin ich nach MV gezogen und habe dann aber auch mit Leuten aus Schleswig-Holstein zu tun gehabt und habe so das erste Mal gemerkt, es gibt schon krasse Unterschiede zwischen Ost und West, auch zwischen, also quasi auch in unserer Generation oder in meiner Generation. Und das müssen nicht mal zwingend immer nur so materielle oder finanzielle Sachen sein, sondern schon auch einfach, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie reden, wie oft ich mir damals anhören durfte, ach, du hast wirklich Abitur, nur weil ich halt Dialekt spreche, so, ne? Deswegen ist man halt nicht gleichzeitig irgendwie unintelligent oder ungebildet. Ganz im Gegenteil. Und das hat irgendwie sehr an mir gearbeitet. Und dann gerade so die letzten Jahre auch durch meine Parteiarbeit habe ich dann nochmal festgestellt, nee, ich habe leider nicht mehr so richtig Bock drauf, mir von Westdeutschen die Welt erklären zu lassen, während sie nicht mal bereit sind anzuerkennen, dass es immer noch eine krasse Spaltung gibt in diesem Land.
Ja, interessant. Also ich muss sagen, meine ganze Politisierung, damit weite Teile meines beruflichen Tuns und auch meines quasi privaten politischen Aktivismus, also es ist ja bei mir ist ja mit der Trennung privat und öffentlich und politisch und quasi kulturell, künstlerisch ist ja nicht so weit her, aber also wirklich wesentliche Teile meiner Person sind in der Politisierung, also diese Politisierung fußt auf den Eckdaten meiner Familienbiografie. Also meine Mutter ist mit 14 Jahren aus der FDJ ausgetreten, weil ihr klar war, dieser Fahnenappell, das ist nicht ihr Ding, sie wird das nicht funktionieren. Sie macht diesen autoritären Bums nicht mit, ja. Mein Vater hat sich ganz früh gegen so umweltschädliche, hat in einer Papierfabrik gearbeitet. Diese ganzen wahnsinnig umweltzersetzenden, umweltschädlichen Vorgänge frühzeitig problematisiert, als es halt überhaupt noch kein Bewusstsein für so Fragen von ökologischer Nachhaltigkeit in so Produktionsweisen gab. Meine Tante ist aus dem Osten abgehauen in einem Koffer, in einem Auto, so über die Grenze. Jetzt irgendwie vorstellen, wie es da mit der Sauerstoffversorgung aussah. Und dann gab es für meinen Vater auch Berufsverbot ab einem gewissen Punkt. Ja, also meine Eltern mein Vater kommt aus Sachsen, meine Mutter aus Brandenburg. In Thüringen haben sie sich kennengelernt. Gab es keine Anstellung mehr in einem staatlichen Betrieb. Das heißt, die mussten im Kontext der Kirche arbeiten. Kirche war ja in der DDR auch für viele Leute, die nicht auf Parteilinie waren, quasi eine Art Schutzraum. Und mein Vater ist dann, also der war auch in der NVA zunächst, also hat da seinen Dienst geleistet und sollte dann aber als Reservist wieder zur Verfügung stehen und eingezogen werden. Und das hat er dann verweigert, gesagt, er kann keinen Schießbefehl ausführen, er kann nicht mal eine Waffe tragen. Und ist aus einer humanistischen Haltung heraus, hat er sich ja dazu entschieden, diesen Dienst zu verweigern und ist dafür inhaftiert worden und war damit politischer Gefangener in der DDR. Er kriegt auch bis heute dafür eine Entschädigungsrente zum Glück. Ja. Dieses Ereignis war total prägend für meine gesamte Familie. Meine Mutter war super jung damals, sie war irgendwie 18 Jahre oder so, als mein Vater im Knast war. Mein Vater ist 11 Jahre älter. Dieser Umstand war für mich mich war noch gar nicht zu denken, aber trotzdem hat es so eine starke Wirkung auf mich gehabt, diese Frage um Freiheit und Unfreiheit und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, wie verhält es sich als Individuum, wie verhält es sich als Gesellschaft, als was sind die Grenzen eines Staates, ja, wie tief reichen die in die Menschen hinein? Und dann haben sie sich noch ein paar Jahre durchgeschlagen. 80 ist meine Schwester geboren, 83 bin ich geboren und 86 waren wir weg. Nach dem x-ten Ausreiseantrag gab es dann irgendwie so ein 12-Stunden Zeitfenster oder so, wo wir das Land verlassen mussten, dann staatenlos sozusagen. Also quasi die Staatsbürgerschaft wurde dann entzogen. Hätte dieser Übergang, den wir selbst organisieren mussten, nicht geklappt, wären sie also staatenlose auf realsozialistischem Boden gewesen und wären damit illegal. Das heißt, sie wären in den Knast gegangen und ich, meine Schwester, wären im Heim gelandet. So einfach war das. Ja, also das sind dann ganz frühe Jahre, also das Klischee von die frühen Jahre prägen, geht bei mir komplett auf. Und auch in den Jahren danach im Westen, dann in West-Berlin, war das immer Thema bei uns. Also zu sagen, bis heute ist das ein Riesenthema, zu sagen, das ganze Unrecht, die Repression, die Korruption auch, die Macht der Parteifunktionäre. Aber auch, und das ist, worauf ich mich heute berufe, eben diese Kreativität, ja, die Solidarität, dieses irgendwie aus Scheiße Bonbonpapier machen, sich zu helfen, weißt du? Du hast einen Hammer, ich hab einen Nagel, der hat ein Brett, komm, wir bauen uns eine Laube, weißt du? Diese grundlegende Idee, sich nicht korrumpieren zu lassen von dem noch tollen Sonderangebot, sondern einfach beieinander zu sein, weißt du, man reicht die rote Johannisbeere über einen Zaun hinweg und dann sind irgendwie alle versorgt. Also natürlich ist es auch eine sehr romantisierte Vorstellung. Natürlich ist es auch alles mit einer Mangelwirtschaft begründet und so weiter oder zu erklären. Aber diese gelebte, unmittelbare Form, also meine Eltern haben zum Beispiel in dem letzten Jahr kein Geld mehr vom Staat angenommen, wollten sie nicht mehr. Kein Kindergeld, kein Ding, kein gar nichts mehr. Die hatten kein Geld. Sie hatten keine Jobs mehr, sie konnten nicht mehr arbeiten, sie hatten kein Geld und sie haben sich ein Jahr lang nur aus solidarischen Gaben, Spenden aus ihrem Umfeld, ihrem Arbeits- und Freundesumfeld finanziert. Also wen füttern wir denn heute ein Jahr lang durch? Ja. Und das sind so Dinge, die mir, also ich bin einfach sauer auch auf die DDR, dass sie es so verschissen haben, Alter. Da gab es die Möglichkeiten, eine sozialistische Realität entstehen zu lassen. Und stattdessen haben wir einen Realsozialismus gehabt mit all dem Unrecht und all den Fehlleitungen, die bis heute dafür sorgen, letzten Endes auch dafür sorgen, dass sowas für eine AfD so stark werden konnte.
Danke, dass du das teilst erstmal. Also das hat auf jeden Fall gerade was mit mir gemacht, dir zuzuhören. Und ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, aber ja auch noch nicht so unfassbar lange. Und ich finde es aber immer sehr, sehr spannend, wenn man dann so die Möglichkeit bekommt, ein bisschen über die Vergangenheit einer Person zu erfahren. Es erschließt sich mir dann auch einfach dein Antrieb deiner politischen Arbeit. Also sei es jetzt in deiner Kunst oder ne, auch in deinem Aktivismus, das ist ja ähnlich wie bei mir, verschwimmen da ja so ein bisschen die, oder verfließen ja so ein bisschen die Orte, wo man Politik macht. Ich höre dir gerade sehr, sehr gern zu, deswegen würde ich dir eigentlich gerade lieber nochmal eine Frage stellen und gucken, ob ich da nochmal gleich anknüpfen kann. Aber weil du gerade diesen Aufschwung der AfD genannt hast und eben auch gesagt hast, dass du da schon auch einen Zusammenhang siehst mit, naja, dem sehr gegen die Wand gefahrenen sozialistischen Projekt der DDR. Magst du das nochmal ein bisschen ausführen, was genau du, also wo du die Verbindung siehst? Oder?
Naja, also es sind verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Ne? Wenn wir jetzt also quasi Ursachenforschung betreiben für die aktuellen Werte der AfD und auch das, was NPD und DVU als eigentliche Westparteien, ja, muss man dazu sagen, betrachten will, also das sind ja wirklich eine Vielzahl, man kann da nicht monokausal reingehen und sagen, irgendwie, keine Ahnung, Honni war's, ja, so einfach ist es dann natürlich
doch,
nicht.
Doch, doch, alles Honeckers Sache jetzt, was wir hier haben. Doch.
Margot, eigentlich Margot wart gewesen, auch. Die Frau dahinter, aber schöne auch. Haare hat sie gehabt, muss man.
Hat sie gehabt, ja, drei Wettertaft DDR Edition einfach.
Oh, war ja. Nee, wir haben gesagt, wir werden kein Siegmund und keine Honeckers mit ihren Äußerlichkeiten. Ich habe genau hingehört, was du mit Gianni gesprochen hast dazu. Wir werden hier keine ästhetischen Argumente gelten lassen.
Na gut. Nichts darf man mehr in Deutschland.
Nein, aber tatsächlich. Also es ist ja wirklich multifaktoriell, es ist keine monokausale Situation, es sind ganz viele Dinge, die da reinspielen. Also ich glaube so, das eine große Ding ist natürlich einfach, dass die SED als sozusagen mit dem absoluten Wahrheitsanspruch natürlich eine quasi diktatorische, eine Unrechtsform war, eine repressive Form war, die Menschen in Angst gehalten hat, die sie kontrolliert hat, die kein Interesse daran hatte, eine freiheitliche Gesellschaft hervorzubringen, die kein Interesse daran hatte, dass die Menschen in einer kritisch-solidarischen Form miteinander gemeinsam nach vorne gehen. Es ging darum, die Machtstrukturen, so wie sie waren, in einem stalinistischen Sinne auszubauen und zu, das war, da ging es nicht um den Arbeiter und den Bauern, da ging es um Einzelne an der hierarchischen Spitze, also zu sagen, alles das, was eigentlich ja auf dem Weg vom Sozialismus zum Kommunismus überwunden werden soll, hat sich ja einfach nur verstetigt und hat quasi das Schlechteste im Menschen gezeigt. Ja, ich weiß nicht, ob das einfach so eine anthropologische Konstante da ist, die sich zeigte und wir, oder also zu sagen, warum genau sich nicht die richtigen Menschen gefunden haben, die eben nicht mit Machtanspruch und eigenen Privilegien nach vorne wollten. Und das gleichzeitig immer leugneten und damit ja auch eine ganze Gesellschaft gegaslightet haben, ja. Also das ist ja auch ein Ding. Und dann eben mit sowas wie einer Staatssicherheit einfach eine zerstörerische Form gefunden haben, das Vertrauen unter den Menschen einfach in der Wurzel zu verhindern. So, also irgendwie klar war, du weißt nie, wer ist inoffizieller Mitarbeiter, wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen. Also es ist wirklich, ich glaube, dass Psychologie da ein ganz großer Faktor daran ist. Und dass die Menschen, und das ist sozusagen das Vertrauensthema, ist, glaube ich, das, was so stark nachwirkt. Also, dass es irgendwie eine Form von Verrat gibt, dass es eine Form von Vertrauensbruch gibt, dass es kein Vertrauen in ein gesellschaftliches Miteinander gibt, weil man nie weiß, wer knickt weg, wer wird mich in die Pfanne hauen, wer haut mir ein Messer an den Rücken, auf wen kann ich mich verlassen, wo kann ich mich öffnen, wo kann ich mich zeigen, wo kann ich verletzlich sein, wo kann ich mich ausheulen. Also alles so Dinge, die eher so in einem Kontext von Familie und Freundschaft eigentlich gefühlt angetroffen werden müssten, spielen ja auf einer gesellschaftlichen und damit übergeordnet auch auf einer politischen Ebene eine Rolle. So, ich glaube, dass das ein großer Punkt war. Und dann natürlich das, was dann die BRD mit der sogenannten Wende, mit der sogenannten Wiedervereinigung veranstaltet hat, dass unter Helmut Kohl als Einheitskanzler die blühenden Landschaften versprochen wurden. Und stattdessen gab es einen Ausverkauf der DDR. Also der Versuch, dass eine Volkswirtschaft, eine sozialistische Volkswirtschaft in den Kapitalismus zu integrieren, hat den Kapitalismus in seiner absoluten Brutalität und Hässlichkeit gezeigt. Und das war sozusagen, hat dann den so, und das hat dann die Erzählung des Wendeverlierers hervorgebracht. Da sind wir wieder ganz im persönlichen Bereich, dann sind Menschen, viele Menschen, keine Ahnung, was hat das, wir hatten 16 Millionen DDR-BürgerInnen am Ende und von, und da sind irgendwie 2,5 Millionen Arbeitsplätze oder so hops gegangen, ja. Und das ist natürlich was, wovon sich viele Leute ein Leben lang nicht erholt haben. Gerade so Männlichkeitserzählungen, die natürlich viel auch an Identität rund um Arbeit und Arbeitskraft und so geknüpft sind. Und das, was sozusagen eine stolze Erzählung im Osten war, viel für die Gemeinschaft zu leisten, wurde dann runtergebrochen auf den Einzelnen, der es nicht mal gebacken bekommt. Und dann eben alles ist, was du auch genannt hast, so ne, dieses, haha, ihr seid so dumm, ihr seid Bauern gewesen, in euren VEBs, aber auch in euren Köpfen. Und jetzt seid ihr alles Nazis und so. Also die Erzählung des Westens über den Osten hinweg, das war, was einfach auch, glaube ich, viele Menschen wirklich kaputt gemacht hat.
Ich würde ganz kurz einmal anknüpfen wollen. Ich weiß, dass ich dir das gar nicht erklären muss, aber unseren Zuhörenden vielleicht. Ich habe heute einige Kommentare bekommen, auch auf dieses Zeitinterview, von wegen, aber es gibt doch die blühenden Landschaften jetzt und im Westen gibt es ja auch Armut etc. Und da frage ich mich manchmal, Leute, also wollt ihr es nicht verstehen oder also wie persönlich angegriffen kann man sich fühlen, nur weil Ostdeutsche jetzt sagen, naja, natürlich haben wir einen Soli gekriegt, aber deswegen gibt es trotzdem keine einzige ostdeutsche Tageszeitung mit Sitz in Ostdeutschland. So, deswegen, ne, genau das, was du auch sagtest mit der sogenannten Wiedervereinigung, die ich auch lieber als eine Wende bezeichne, beziehungsweise als eine, naja, als einen Anschluss des Ostens an den Westen.
Eine Unterordnung, ja.
Ja, ne, also dieser krasse Ausverkauf, das kann man sich vielleicht manchmal nicht so vorstellen. Vor allem, wenn man in Westdeutschland zur Schule gegangen ist und dort in Lehrplänen eben deutsch-deutsche Geschichte auch einfach nochmal ganz anders behandelt wird als in den ostdeutschen Bundesländern. Aber es gibt kaum große Firmenzentralen in Ostdeutschland, ne? Also große ostdeutsche Firmen, die dann eben aufgekauft wurden. Das heißt, da gehen auch die Gewinne, die Einkommens- und Gewerbesteuern etc. bleiben natürlich dann auch einfach nicht in den ostdeutschen Kommunen. Also da hängen einfach riesige Rattenschwänze dran. Das vergisst man sehr, sehr gerne. Und nur weil irgendwie, naja, die Bundesländer, die mal Teil der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik waren, den Soli bekommen haben und man da jetzt vielleicht nicht mehr auf diesen Plattenstraßen fahren muss, sondern es gibt schon Asphalt, deswegen ist das Leben halt trotzdem nicht automatisch besser.
Ja, und auch dennoch, also ich meine, man muss sich klar machen, also ist irgendwie 85% der Kombinate, also Kombinate als quasi Sammlung von mehreren hunderten oder tausenden Einzelstandorten von unterschiedlichsten Betrieben, volkseigenen Betrieben, also 8000 dieser Kombinate gab es sozusagen als gesamte Masse der DDR-Volkswirtschaft oder der Wirtschaft und 85% dieser Kombinate sind in westdeutsche Hand gegangen, 10% sind in internationale Hand gegangen und 5% davon sind in ostdeutscher Unternehmerinnenschaft verblieben. Das ist nichts. Die ursprüngliche Idee war ja sozusagen, dass man quasi das Eigentum, also das Volkseigentum eben ans Volk zurückführt. Also es gab die Idee quasi, das zu verkaufen und dann bei 16 Millionen Bürgern ein 16 Millionstel quasi an die einzelnen Personen zurückzugeben, weil sie ja all das über die Jahre in den volkseigenen Betrieben VEB erwirtschaftet haben, um das sozusagen nicht alles zu verlieren. Also sie haben nicht nur dieses Versprechen zwischenzeitlich vor Augen gehabt und dann dann wurde ja Lothar de Maizière gewählt als Ministerpräsident und der wurde dann, hat sich quasi von der West-CDU das, naja, in die Feder diktieren lassen, wie auch immer. Der hat dann sozusagen gesagt, nee, wir machen keine quasi Rückführung des Volkseigentums ans Volk, sondern wir machen Privatisierung draus. Dafür wurde die Treuhand dann eingesetzt. Sie sollte das alles sozusagen diesen Prozess übernehmen. Es gab ja kein Vorbild dafür, wie man quasi, also es gibt viele Ideen dazu, wie man den Kapitalismus abbaut und in einen Sozialismus überführt, aber es gab keine Ideen dazu, wie man den Sozialismus oder eine sozialistische Wirtschaft an den Kapitalismus überführt. Und deswegen wurde das alles mit der heißen Nadel gestreckt. Es ist unheimlich viel Betrug passiert. Es wurden Kohle veruntreut und. Es wurden Werte runtergerechnet, sodass einfach irgendwelche Investoren für ein Apple und ein Ei die Betriebe kaufen konnten, um dann die einzelnen Immobilien zum Beispiel oder die Technologien wieder teuer weiter zu verscherbeln. Also es gibt so krasse Geschichten davon, wie irgendwelche Betriebe wirklich für, was weiß ich, keine Ahnung, 2 Millionen gekauft wurden, weil die Werte runtergerechnet wurden, bewusst. Natürlich waren auch ehemalige SED-Leute da drin, die versucht haben, ihren Schnitt zu machen und ihre Leute in den Betrieben angehalten haben, den Wert runter zu kalkulieren. Und dann sind die da mit mehreren Millionen wieder rausgegangen, weil sie das ganze Ding in Einzelteile zerlegt und wieder weiter verscherbelt haben. Also die Leute wurden krass verarscht. So. Und es gab ja auch keine Konsequenzen dazu. Interessanterweise, was ich kürzlich erst gelernt habe, der Typ, der Treuhandchef, der erste Treuhandchef, Rohwetter hieß der, der wurde umgebracht. Und niemand weiß von wem. Das wurde bis heute nicht geklärt. Man hat es damals irgendwie der RAF zugeordnet oder so. Aber total abgefahren. Also da sind innerhalb kürzer Zeit krasse Prozesse gegangen, die keiner nachvollziehen konnte, wo irgendwie da haben ein paar Manager die Hand drauf gehabt, konnten das komplett in Eigenregie machen. Es gab überhaupt keinen Raum dafür, das in Ruhe durchzugehen. Wer ist eigentlich wie windig? Wer ist überhaupt ein seriöser Käufer? Wie kann man das schaffen, das quasi inklusiv zu gestalten? Stattdessen hat die Politik Druck gemacht, Leute, schnell, schnell, schnell. Wer besonders schnell abwickelt, wird sogar noch bezuschusst. Und damit das Ding durch war. Und innerhalb von 4 Jahren, 90 bis 94, hat die Treuhand einfach die komplette Volkswirtschaft der DDR ausverkauft. Und mit einem riesen Verlust unterm Strich, was dann sozusagen als Schuld, als Staatsschuld übrig blieb und irgendwie wegorganisiert wurde. Es ist völlig undurchsichtiger Vorgang. Und da hängen halt ganze Existenzen dran, so. Und das kriegst du nicht weg mit, naja, dann Soli. Ey, der Soli ist halt ein Scheiß gewesen gegen das, was da passiert ist, so. Das ist halt wirklich ein Witz. Das ist, wenn ich dir sage, okay, ich hau dir ein paar auf die Fresse und danach, guck mal, kann ich dir einmal ganz nett auf die Schulter kloppen, genau. Ja, so. Ja. Das ist, also so, ja. Und ich meine, wie viele Leute, also, und das ist dann wirklich die Idee des Wendeverlierers. Also, du kriegst ein paar auf die Fresse und bist dann auch noch schuld dran, ja. Also, ich glaube schon, dass das, und es gab ja die Erzählung vom Goldenen Westen, es gab diese Versprechen. Man hätte ja sagen können, ja, die hätten die Leute ja anders wählen können, dann hätten sie sich ja vom in Goldenen ihrer Osten. Wahl. Die Idee vom Goldenen Westen, dass der Westen das Heil ist, da gibt's alles, da haben wir alles und wir können das jetzt auch alles haben, ja. So, und diese, also die blühende Landschaft ist ja quasi die Formulierung, die da immer so rangezogen wird, als quasi symptomatisch dafür, wie man den dummen Ossis versucht hat zu erklären, dass jetzt alles besser wird, ja. Jetzt werden sie mal anständig, jetzt gibt es richtig was bei euch in der Intershop wird aufgelöst, ihr kriegt jetzt richtig was zu kaufen. Ja.
Toll. Endlich nicht mehr in der Schlange stehen für konserviertes Obst einfach. Ja, also ich kann sehr, sehr resonieren mit dem, was du sagst. Ich habe im Zuge der Landtagswahlen den Satz gesagt, ich kann schon verstehen, warum Menschen in meiner Heimat AfD wählen. Das heißt ja nicht, dass ich das gut finde, so, ne? Also das wird mir jetzt auch oft vorgeworfen, wo ich mir denke, ja, wenn eine Transfrau von den Grünen den Satz äußert, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich Zustimmung zur AfD-Politik, ob wir das da rein interpretieren wollen oder ob wir uns da vielleicht nicht nochmal einfach einen Kopf machen wollen, warum Menschen AfD wählen, weil du kannst mir ja nicht erzählen, dass 42%, die in Sachsen-Anhalt überlegen, eine gesichert rechtsextreme Partei zu wählen, dass das auch einfach alles knallharte Faschos sind. Das wäre ja auch einfach unterkomplex und auch ehrlicherweise sehr, sehr dreist, den Menschen zu unterstellen. Und meine Beobachtung gerade ist aber, dass viele, vor allem Westdeutsche, nicht bereit sind, diesen Kopf sich zu machen, also diesen Schmerz anzuerkennen und auch sehr schnell dicht machen, wenn man dann eben sagt, naja, viele haben sich halt von der Politik nicht nur verarscht gefühlt, sondern wurden ja ehrlicherweise auch verarscht. Also wenn man sich die Treuhand anschaut, das war ja einfach eine krasse Veruntreuung und diesen Schmerz gesamtgesellschaftlich nicht so anzuerkennen, ist, finde ich, schon auch Teil des Problems. Das ist was, womit ich mich gerade einfach sehr, sehr viel auseinandersetze, weil ich sehr müde bin von dieser Erzählung, das wären alles nur Nazis in Ostdeutschland. Man darf halt nicht vergessen, es sind nach der Wende oder während der Wende sind sehr, sehr strategisch organisiert westdeutsche Nazis in den Osten gezogen und haben Eigentum gekauft und haben Kommunen gebildet und natürlich, weil das einfacher war, Nazi zu sein, als im dann so in Anführungszeichen aufgeklärten Westen, aber auch, weil man sich im Saalekreis, im Burgenlandkreis, in der Börde, wo auch immer, auch relativ easy Immobilien kaufen konnte und sich da festsetzen konnte. Und so dieses Bild von, das vielleicht ganz kurz, um an diese Frage anzuknüpfen, dieser westdeutschen Parteien, die eigentlich im Osten sehr viel Aufschwung erleben, ne? Also ob es jetzt die AfD ist oder auch die NPD früher, man hat ja oder man zeichnet ja so oft dieses Bild von die AfD wäre im Osten so verwurzelt und warum sind das demokratische Parteien nicht? Jetzt kann man irgendwie die Schleife nochmal ziehen, zuziehen im Sinne von dieser Vertrauensverlust in der Politik etc. Das sparen wir uns jetzt einfach mal. Ihr habt alle auch genug Lebenszeit, um ein Buch über den Osten zu lesen. Das Empfehlungen kriegt ihr ja am Ende auch noch von uns. Sondern worauf ich hinaus möchte, ist, dass natürlich zum einen, wie gesagt, westdeutsche Nazis sich auch einfach viel, viel früher in Ostdeutschland festgesetzt und Organisationen, Strukturen aufgebaut haben, bevor irgendwie, ich sag nicht, dass ostdeutsche Demokratie erst lernen mussten, das ist auch Quatsch, aber diese demokratischen Strukturen aufzubauen und auch mit Leben zu füllen, hat einfach nochmal einen anderen, musste nochmal einen anderen Weg gehen. So, ne? Weil natürlich auch viele Leute auch mit viel anderen Dingen beschäftigt waren, ob es jetzt der gesellschaftliche Umbruch war, ob es jetzt persönliche Umstände waren durch die Treuhand, Jobs etc. Und gleichzeitig, was ja rechtsextreme PolitikerInnen in den ostdeutschen Bundesländern sehr, sehr schlau gemacht haben, leider, ist sich zivilgesellschaftlich auf einer anderen Ebene einzubringen. Also eben nicht in den großen Bündnissen, sondern ne, dann hat man eben den Stammtisch gemacht oder man war im Kegelverein oder keine Ahnung. All das, wo demokratische Parteien heute oft sagen, das ist uns ein bisschen zu doof und wir gehen hier gerne noch zum Antifa-Bündnis, aber auch nur, wenn unser Logo mit auf dem Banner steht bei der Demo. Wo ich mir immer denke, euch brennt aber auch der Helm. Also dann braucht euch, wenn wir so weitermachen, brauchen wir auch einfach ja auch nicht mehr anfangen. Und dass dann irgendwie der Uwe aus Mansfeld-Südharz zwar gewählt wird, auch wenn er bei der AfD ist, aber der ist doch immer nett, der hat doch immer die Bockwürstchen verteilt beim Sommerfest. Ne? Also so diese persönliche Verbundenheit zu einzelnen Menschen und dann so ein Parteiprogramm ein Stück weit auch ausblenden über einen Zeitraum, beziehungsweise dann jetzt eben auch zu sagen, nee, das ist jetzt für mich persönlich, könnte das dann insofern auch schon anschlussfähig sein, wenn gute Freundinnen, Bekannte etc. Teil dieser Strukturen sind und diese Strukturen auch die einzigen sind, die mich in den letzten Jahrzehnten irgendwie aufgefangen haben. Ne? Und ich finde, das haben demokratische Parteien einfach krass verschlafen.
Also aufgefangen haben im Sinne von sich als Projektionsfläche anzubieten? Oder
sich als Projektionsfläche anzubieten, aber eben auch ganz oft die einzigen sozialen Räume zu organisieren. Also wenn es jetzt das Sommerfest ist oder wenn es jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch im Ort ist, aber in dem Ort, wo ich groß geworden bin, zu der Schule, zu der ich musste, fuhr einmal am Tag der Bus und wenn ich ihn verpasst habe, hatte ich Pech. Ich habe bis heute keinen Führerschein. Weißt du, also so Sachen, so dieses solidarische, sich gegenseitig aushelfen, na, dann fahre ich eben mal die Kinder zur Schule etc., das gerade in den Anfangsjahren der AfD war ja diese Zustimmung zu, wir wählen jetzt eine Person, eine ganz andere als eine Zustimmung zum allgemeinen Parteiprogramm.
Ja, unbedingt, klar. Ne? Also und ich glaube schon, dass Sympathie da eine große Rolle spielt. Also ich meine, die Leute lesen Wahlplakate, keine Wahlprogramme.
Eben, und weil eben aber auch diese, also weil einfach sehr viel weggekürzt wurde, es gibt keine Jugendclubs mehr, wie oft habe ich auch irgendwie mit der Faxedose an der Bushaltestelle gechillt. Also ich habe es ehrlicherweise...
Ich muss mir das ganz kurz vorstellen, warte, ich muss echt mal picture.
Ja, ich habe es nicht so oft gemacht, weil ich war homosexuell in der Dübener Heide und hatte keine Freunde, aber die Leute an meiner Schule haben das schon häufiger gemacht, weil es eben einfach keine Orte mehr gibt und wenn dann natürlich... irgendjemand so einen Raum organisiert, sei es jetzt eben einmal Grillen im Quartal oder den Fußballverein irgendwie mehr schlecht als recht, aber zumindest überhaupt weiterführen oder so, naja, mein Gott, dann ist er halt ein Nazi, aber der macht ja was. Weißt du, also so, dass diese...
Ja, das ist dann, wenn werden diese ganzen kulturellen und sozialen Orte als unpolitisch umgedeutet, genau. Und das ist natürlich das Einfallstor für genau diejenigen, ne? Also das ist, also die Grundstücke, die sie sich gekauft haben, die sich organisierte Faschos gekauft haben, sind ja auch deswegen so günstig gewesen, weil das dann quasi so für ein Apfel und ein Ei verscherbelt wurde, das muss man sich auch klar machen. Also das hängt ja miteinander zusammen und dann sich eben zur Verfügung zu stellen und ja, quasi Stabilität auszustrahlen, auch mit so einer Rückkehr, auch zu Werten, sogenannten Familie, dies, das, tralala. Die Frauen haben dann wieder den Kuchenverkauf organisiert und sind dann in die Elternbeiräte gegangen und was nicht alles ist und haben dann quasi die Kita-Leitung übernommen. Die Männer haben sich quasi um, was weiß ich, dann diese freiwillige Feuerwehr gekümmert und die Fußballvereine, wie du sagst und so. Also da ist ja ganz viel, also auch was sozusagen in der Geschlechterdynamik da gleichzeitig mit stattfindet, ist insane. Und ja, und dann gab es halt parallel dazu die Erzählung des Westens über den Osten. So, das muss man, also ich glaube, das ist also ne, quasi ja. Vor Ort kommen rechte Strukturen, lassen sich da nieder, infiltrieren bieten sich an. Und gleichzeitig passiert halt was, was medial auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also es gibt so eine ganz fantastische Doku, um jetzt schon mal die erste kleine Empfehlung vorwegzureichen. Es gibt diese Doku, die heißt Abgeschrieben. Oh, I love it. Ich liebe diesen Titel. Also Abgeschrieben, der Osten in den Medien. Verstehst du, abgeschrieben?
Ja, ja, ja. Es wird hier nebenbei eine kleine Googelung vorgenommen.
Das ist eine Dokumentation von Leuten, die haben quasi die Westmedien seit der sogenannten Wiedervereinigung oder haben mit tausenden Artikeln durch die Jahrzehnte, immer jahrzehnteweise, eine KI gefüttert, um zu sagen, okay, bitte, hier sind die ganzen Meldungen, die Nachrichten, die Reportagen, die Berichte aus Westmedien über den Osten. Welches Bild wird unterm Strich gezeichnet vom Osten? Und dann wird sozusagen, die KI spuckt dann halt aus, okay, das sind dann irgendwie, das ist erst der Wendeverlierer, der Frustrierte mit traurigen Gesichtern und alles ist hoffnungslos und man fühlt sich verraten und ist enttäuscht und ist deprimiert und ist bockig und ist nachtragend und alles ist negativ. Und dann gibt es in den Nullerjahren so ein kurzes Aufleuchten im Sinne von, okay, man macht sich wieder Hoffnung und dann baut sich es aber auch wieder ab. Und jetzt ist so quasi das verzerrte Gesicht des ostdeutschen Wutbürgers dominant und dann die einen schreiben es, die anderen schreiben es ab und schreiben damit ab. Und wirklich sehr interessant zu sehen, dass eine westdeutsche Perspektive komplett sich dagegen entschieden hat, zu sagen so, ey, wir gehen da jetzt rein und informieren uns und gucken mal, was denn eigentlich alles geil gelaufen ist. Was ist denn übrig geblieben? Aus westdeutscher Perspektive Sandmännchen und Ampelmännchen. Also ich meine, es ist doch völlig banal. Die eine Schäme Vita-Cola.
Da kann ich auch fit trinken einfach.
Und du dann auf Weste. Na, Momentchen. Also hier, Globig ist also wirklich. Und nur Dossi. Also jedenfalls, also komplett triviale Dinge, weißt du, also zu sagen, auf der Suche, also man hätte ja auch nach Werten, aber natürlich hat eine kapitalistische Gesellschaft kein Interesse daran gehabt, sozialistische Werte, sozialistische gelebte, sozialistische Realitäten im Zwischenmenschlichen, im Alltag, in der Gesellschaftskultur zu suchen, zu finden, zu adaptieren. Stattdessen hat man dann, kam dann Rostock-Lichtenhagen und so weiter quasi wie gerufen, um zu sagen, aha, guck mal, erst war er der Bauer, jetzt ist er der Nazi.
Man muss sich, ohne dieses Bild verifizieren zu wollen, weil wir sehen das beide gleich, du und ich, aber man muss sich tatsächlich auch einfach nicht wundern, warum Schnellroda so ein Ding ist und warum Schnellroda in Sachsen-Anhalt liegt, also dieser krasse Think Tank der neuen Rechten, ne, dieses Nazidorf, was auch nicht ostdeutsche Ursprünge hat, sozusagen, wenn man sich die Gründung anschaut. 40 Minuten ungefähr von Halle. Man muss sich auch nicht wundern, warum.
Das heißt, Institut für Staatspolitik oder wie heißt es?
Genau, genau.
Man muss Sprechen wir das nicht aus? Es ist wie Voldemort, wir sagen es nicht.
Okay. Es ist wie der, dessen Name nicht genannt werden darf. Nee, es ist halt vor allem, ja, ich hatte dieses EFS jetzt gar nicht so aufgeschlüsselt im Kopf, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Man muss sich aber auch nicht wundern, warum, ich weiß gar nicht, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Ich glaube, es war vor 2 Jahren, dieser Wahlkampfhöhepunkt der AfD. Das war vor 2 Jahren. War in Halle in der Messe. Manche werden sich erinnern an das Bild von Alice Weidel und im Hintergrund ganz groß zugestreamt Elon Musk.
Mm. Ah ja, oh, weird.
Genau,
yeah.
Das war in
Der
Halle
ja auch immer in Brandenburg investiert, nicht wahr?
So. Der macht
Grünheide ist platt.
Der
in Grünheide gibt es nur noch.
Ja.
In Grünheide gibt es nur. In Grünheide gibt es kein Wasser mehr. In Grünheide gibt es nur noch Sekt und Batteriesäure.
Naja, zumindest kam er nicht ins Berghain, wir schon. Und, ne, aber man braucht sich halt nicht wundern, warum das in Halle war. Und irgendwie ein Jahr später findet in Halle in der Messe die erste Buchmesse der rechtsextremen Verlage statt. Also das ist halt alles über Jahrzehnte gewachsen. Und dann könnte man sagen, naja, aber Sachsen-Anhalt ist ja auch Ostdeutschland. Das ist schon prinzipiell nicht verkehrt. Aber es ist eben auch sehr verkürzt, wenn man sich anschaut, wer sind denn die FunktionärInnen in der AfD? Wer waren das denn in der NPD? Es ist halt immer sehr, sehr einfach zu sagen, im Osten, das wären alles nur Nazis. Ja, ich sag mal so, wenn ich irgendwie groß geworden wäre in einer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft ohne Kindergartenplätze und dann brauche ich irgendwie einen Dumm, dann ist das halt einfach eine sehr, sehr einfache Erzählung. Ist halt schade, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, dass auch in den westdeutschen Bundesländern die AfD zum Teil in die Stichwahlen kam während der Kommunalwahlkämpfe. Aber klar, es wird der Osten gewesen sein. Das war mein Zynismus zum Ende mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja hier einen kleinen Anrandsäue gekriegt, dass wir uns ein bisschen kürzer fassen müssen.
Nee, das war eine freundliche Ermahnung.
Ich weiß doch. Mindestens 3 Stunden wurde mir ja gesagt, als man mich gebucht hat. Suki, letzte Frage an dich.
Also nein, ich will auch nochmal wirklich sagen, Mölln-Hanau ist Westdeutschland, okay?
Eben.
Und München und wie die Orte alle heißen und die, und alle Alltagsrassismen, die eben sich jetzt nicht durch große Anschläge im Sinne von mehrere Tote und so weiter, ja. Klar haben wir auch Halle und wir haben Rostock und so, aber es ist ja überall falsch. Und es ist überall eine Entmenschlichung, die der Situation und allen Betroffenen und allen, die Angst haben, betroffen zu sein, null gerecht wird, wenn man sagt, nur drüben, nur in der Zone, nur bei den dummen Ossis. So. Und das ist einfach, sich einer Verantwortung zu entziehen, eine Form, sich der Verantwortung zu entziehen, die den eigenen Rassismus dermaßen unter den Teppich kehrt. Deswegen, also ja, du musst ja, ja, selbst wenn wir sozusagen faktisch die AfD stärker antreffen aktuell im Osten als im Westen, heißt es ja nicht, dass die anderen Parteien nicht genügend andere Rassismen auf sie oder dieselben Rassismen auch auf sich vereinigt, nur halt in anderen Parteistrukturen oder anderen Parteibannern so.
Nicht mal nur und Rassismus, sondern Menschenfeindlichkeit allgemein.
In general, ja, genau, absolut. Und das ist wirklich was, also sozusagen sich erst Selbstbedienungsladen zu spielen, dann in eine Abwertung einer ganzen Gesellschaft vorzunehmen und dann auch noch die eigenen problematischen Strukturen, alle Feindlichkeiten jedweder Form darüber zu projizieren, anstatt bei sich zu suchen, ist einfach, also ich will jetzt nicht in Gänze den Westen allein verantwortlich machen für die möglichen Wahlergebnisse, die uns jetzt in Mecklenburg und in Sachsen-Anhalt erwarten, aber zu sagen, das ist ein Ostproblem, ist einfach nicht wahr. Ja, so, das wollte ich jetzt nochmal hier Richtung Ende geäußert haben. Das muss man auch
raus. Möchte dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen. Das war meine Werbeblock-Stimme. Ja, das ist meine Synchronsprecherin-Stimme. Bitte bucht mich, ich möchte gerne mal was synchronisieren.
Ja, das würde ich auch gerne sehen.
Und zwar einen westdeutschen Mann würde ich gerne mal einsprechen.
Wirklich?
Nee, auf gar keinen Fall.
Du musst dir aber viel Mühe geben, das hinzukriegen.
Vielen Dank. Was macht man für den Osten? Und was können eigentlich alle auch machen?
Also jetzt ist es ja gerade so, dass ganz viele dahin gucken. Ne? Jetzt entstehen ja alle möglichen Interessen und so, weil man hat ja schon gesehen, Brandenburg, Sachsen, Thüringen hatten wir jetzt vor 2 Jahren, war nicht so geil. Jetzt ist aber offenbar, also die AfD in Sachsen-Anhalt wird sich ja aller Voraussicht nach verdoppeln im Vergleich zu, was war es dann, 21, ne? Und jetzt gucken wir mal alle hin und dann dürfen, und das ist auch gut und richtig so, das müssen wir jetzt wirklich vollen Fokus, Leute, Fokus. Aber danach muss, also der Soli muss wieder stattfinden in anderen Formen. Die Solidarität muss wieder stattfinden in anderen Formen. Und das heißt natürlich, wenn du nicht willst, dass rechte Strukturen, rechte Ideologien so viel Raum greifen, dann musst du dich mit den Leuten zusammentun und dich mit den Leuten verbünden. Ganz altes linke Prinzip, Entschuldigung, bildet Banden. Also wieso kommen wir da nicht von alleine drauf? Und dann muss es Kooperation geben, Partnerschaften, alle möglichen Formen von, ey, wir machen hier bei euch mit, können wir mitmachen. Wir haben verstanden, wie die Kacke ist richtig am Dampfen. Und auch wenn sich das manche Landesverbände so wünschen, aber es wird keine Brexit-artigen Entkopplungen geben aus der BRD. Wir werden das als Bundesrepublik Deutschland in Gänze tragen müssen. Genau, deswegen, Alter, rückt die Kohle raus, unterstützt soziale Strukturen hier. In welcher Stadt in Sachsen-Anhalt ist nochmal die Zora? Das ist doch jetzt sozusagen, dass der.
In Merseburg.
Ist es Merseburg oder ist es Halberstadt?
Halberstadt, Entschuldigung. Merseburg war was anderes.
Naja, wir gucken das alles nochmal nach. Ist ja kein Problemchen. Also, ich habe nämlich gerade den Typen, der das da irgendwie federführend macht. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber er wird sich angesprochen fühlen. Schöne Grüße an der Stelle auf jeden Fall im Gilda Con Arne Podcast von Gilda Sahebi und Arne Semsrott gehört, der nochmal gesprochen hat vor ein paar Monaten eben genau zu der Frage, wie können wir unterstützen, ist so, ey, bitte habt uns auf den Zettel. Wir sind nicht irgendein Provinz-Zeckenschuppen, den wir eigentlich nicht brauchen, sondern wir sind hier ein wichtiger Ort von gelebter Demokratie. Es ist auch so absurd, dass ich jetzt auch noch Demokratie verteidigen muss. Aber rückt die Kohle rüber, gibt uns, spielt bei uns, tretet bei uns auf, fahrt hierher, kommt doch mal her. Ich meine, es ist dasselbe wie mit den CSDs so. Fahrt nach Plauen und Wurzen und wisst ihr was, überall hin, um die Leute dort zu unterstützen. Macht doch einfach mal nicht nur Urlaub an der Ostsee, sondern macht mal politischen Aktivismus im Osten. Und also das.
Aber macht auch mal Urlaub an der Ostsee, tatsächlich. Macht es auch einfach mal.
Ja?
Ja, weil jetzt habe ich dich so unterbrochen, bitte bring deinen Satz doch erst zu Ende, bevor ich nochmal kurz rente.
Also all das, was wir sozusagen aktivistisch drauf haben, können wir auch machen außerhalb unserer eigenen westdeutschen Bubbles. So, also zu den Veranstaltungen gehen, Leute dahin buchen, da auftreten, Kooperationsveranstaltungen machen, was weiß ich. Du planst ein kleines Festival in Detmold, geil. Dann mach genau das Ding, schick den Kollegen in Wismar das Konzept rüber und macht quasi einen Satellit da drüben auf, dann ist die Hälfte der Arbeit schon getan und dann lässt man es nochmal da stattfinden. Also man muss die Räder nicht neu erfinden. Einfach die geile Scheiße, die ihr bei euch aktivistisch macht, macht sie auch da. Es wird die Orte geben, die sagen, voll gute Idee, geil, ihr habt schon Konzept, ihr habt schon angefragt, ihr habt schon Booking, ihr habt schon Line-Up, ihr habt schon Programm. Welchen Termin können wir euch anbieten? So zum Beispiel. Und ansonsten, auch wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, gewerkschaftlich oder parteipolitisch organisiert seid, unterstützt sie, geht in Kontakt mit den Landesverbänden drüben. Also hier, besser gesagt. Von euch aus gesehen drüben. Unterstützt Artists von da, so, ja, zum Beispiel. Bucht euch die Artists rein und geht, also einfach alles das, was kulturell, politisch, gesellschaftlich, wissenschaftlich, sozial zur Verfügung steht, das woraus halt Gesellschaft gemacht ist, ladet zu euch ein, besucht es vor Ort, streckt die Kohle raus und habt wirklich aufrichtiges Interesse an dieser Gesellschaft.
Ja, volle Zustimmung, beziehungsweise anschließend bucht auch einfach mal die Ossis im Westen, gebt auch einfach auch mal Ossis eine Bühne. Gebt vielleicht auch nicht nur denselben 5 Ossis eine Bühne. Also ich bin gerne überall, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir mal anfangen zu sehen, dass es nicht nur eine Transfrau aus Ostdeutschland gibt, sondern wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere, die schlaue Dinge sagen können. Also so Personalaufbau auch in den Strukturen. Gerade auch, wenn man irgendwie landes- und bundesverbandsmäßig aufgegliedert ist, kann man sich das durchaus zu Herzen nehmen. Weil ich eben noch so flapsig gesagt habe, nee, aber mach doch tatsächlich auch einfach mal Urlaub an der Ostsee oder im Thüringer Wald oder keine Ahnung. Ich habe letztens, kam ich in den Genuss, ein paar westdeutschen Männern zuzuhören und freiwilligerweise, wir waren im selben Bus gefangen, naja, manchmal kommt man nicht drum rum, die dann gesagt haben, na, aber wir könnten ja eigentlich aus den ostdeutschen Bundesländern auch 2 größere machen, die zusammenlegen und das umstrukturieren, dann können wir uns ja auch ein bisschen Verwaltungskosten sparen. Und da habe ich mich dann umgedreht und habe gesagt, und ihr könnt auch einfach mal euer Maul halten jetzt an der Stelle. Also ich brauche nicht, nee, wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Also da bin ich wirklich kurz davor, jemandem auch mal sehr sanft, aber schon ausreichend in einen Rippenbogen zu boxen, weil ich muss jetzt für mich nicht mehr das nächste gesellschaftliche Konzept von einem Westdeutschen anhören. Erst recht nicht, wenn... Und ich weiß, da tue ich auch sehr, sehr vielen Westdeutschen jetzt Unrecht und ihr wisst, wer ihr seid und ihr müsst euch ja dann an der Stelle einfach mal nicht angesprochen fühlen. Aber ich werde ein gespaltenes Land nie zusammenführen können, wenn ich überhaupt diese Spaltung aberkenne und wenn ich Jahrzehnte nach der Wende einfach ignoriere, dass es ja immer noch Unterschiede gibt und dass es immer noch eine Spaltung gibt. Dann brauche ich mich nicht wundern, warum sich gesellschaftlich nicht Dinge ändern. Das heißt, das, was du gerade als ehrliches Interesse formuliert hast, genau das, einfach sich auch mal interessieren, sich auch mal einen Kopf machen und nicht bei jeder Aussage, die ein Ossi trifft, sofort in den Widerspruch gehen, nur weil man damit vielleicht gerade noch nicht so viel anfangen kann oder weil das ein Störgefühl auslöst. Ganz ehrlich, so viel Scheiße, wie ich mir geben musste schon und wie viel ich in mir arbeiten lassen musste und über die ich nachdenken musste. Und dann habe ich an ganz vielen Stellen trotzdem Punkte gesehen, wo ich dachte, ja, okay, ich verstehe zumindest, was du meinst. So, ne? Das würde ich mir auch von Westdeutschen einfach öfter wünschen. Nicht immer zu sagen, ach, ihr seid aber jetzt nur die Mecker-Ossis oder keine Ahnung. Nee, ich reg mich tatsächlich nicht auf, weil ich nichts Besseres zu tun habe oder weil es mir so viel Spaß macht, sondern weil es notwendig ist und einfach auch mal ein Buch lesen. Ein Buch lesen, einen kleinen Podcast hören, sich informieren. Was kannst du empfehlen, Suki?
Buch lesen, du hattest Diana Hensel, heißt sie, ne? Angesprochen, mit der du das Interview gemacht hast. Die hat ja mit Naika Forotan, heißt die Naika Forotan, dieses Buch geschrieben, wo sie, also Naika Forotan, der sozusagen als Migrationsforscherin vor ein paar Jahren die These aufgestellt, dass es gewisse Parallelen gibt in der Ausgrenzungserfahrung zwischen Ossis und Migrantinnen jedweder Herkunft in Deutschland. Dass bestimmte Aspekte, also Stigmatisierung, das ganze Thema Integration, bestimmte Zuschreibungen und so weiter, dass es da gewisse Parallelen gibt bei aller Unterschiedlichkeit der Spezifiken und natürlich auch das ganze Thema Rassismus spielt auch eine große Rolle. Es ist nicht so, dass es keine Ossis of Color geben würde, aber sozusagen, wenn wir Ossis auch als weiße homogene Gruppe denken, sind wir natürlich auch auf einem ganz falschen Weg. Aber mehrheitlich ist es ja so, dennoch? Also zu sagen, da gab es ja diese Idee, das einfach mal sich anzugucken, gibt es da irgendwie, ist das ein soziologisch ein legitimer Move, das quasi einmal in Analogie zu bringen, um sich irgendwie klar zu machen, wo sind Wege raus aus dem Problem? Also wie kriegen wir quasi unsere Rassismen bekämpft? Wie kriegen wir unsere, das, was in den 90er Jahren noch Ausländerfeindlichkeit hieß, bekämpft? Und gleichzeitig auch unser Bild vom Osten nochmal überarbeitet. Und Jana Hensel und Eike Furutan haben eben dieses gemeinsame Buch geschrieben. Das heißt, ich habe jetzt den Titel nicht.
Die Gesellschaft der Anderen erschien 2020 im Aufbau Verlag. Ist doch gar kein Problem.
Bitte, gut, da haben wir. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Weg, einfach auch nochmal größer zu denken. Dann würde ich auf jeden Fall den Kipppunkt Ost Podcast vorschlagen von Katharina Wader und die anderen beiden Namen habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber ist auch nicht so schlimm. Ihr findet das. Auf jeden Fall ein Podcast, der jetzt extra für die Landtagswahl in Mecklenburg und Sachsen-Anhalt aufgesetzt wurde. Sehr hörenswert, wie ich finde. Viele, viele wichtige Themen darin enthalten. Und ansonsten, ja, also dann würde ich nochmal sagen, musikalisch. Ah ja, meine liebste Entdeckung des letzten Jahres, rap-technisch, ist natürlich Hexa aus Leipzig, liebe Leute. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, angenehme Ost-Repräsentation für mein Ohr auf jeden Fall. Skill-technisch ganz weit vorne. Meine anderthalb Begegnungen sagen auch menschlich auf jeden Fall total angenehm. Das ist ja manchmal ein Problem. Man weiß ja manchmal, wie sind die im echten Leben und so weiter. Und dann findet man die Kunst gut und dann ist der Mensch dann da völlig für den Arsch. Kapier, ein gutes Gefühl. Deswegen, feiert den, hört den, geht auf die Konzerte, supportet diesen Ost-Artist. Das wären jetzt so meine drei für den Moment.
Ich bleib nicht bei drei.
Und die abgeschrieben, diese Doku, von der ich sprach, weil es ist wirklich augenöffnend. Der Osten in den Medien, abgeschrieben.
Ich bleibe nicht bei drei, aber die Liste bleibt leider auch unvollständig. Ich empfehle auf jeden Fall Marieke Reimann. Ich empfehle Pia Stendera. Ich empfehle Katharina Wader. Auch der Text von ihr, der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland. Sehr großartig. Perspektive einer schwarzen Frau, die in Wernigerode groß geworden ist, also im Harz in Sachsen-Anhalt. Ich empfehle anschließend an meinen Vater, der mich sehr politisiert hat, hört mal alle mehr Silly wieder. Da, also seid auch mal ein bisschen nostalgisch. Und ich empfehle bei einem jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die in Ostdeutschland versuchen, coole Dinge zu machen und irgendwie ein bisschen überfordert sind oder keine Kohle haben, den Gen-Ost-Jugendfonds. Ein sehr, sehr cooles Projekt, wo man sich sehr einfach bewerben kann mit einem Projekt, mit einer Initiative. Man braucht kein krasses Konzept. Da möchte ich an der Stelle auch meine Freundin Lisa sehr, sehr grüßen, die großartige Strukturarbeit gerade macht und wirklich das macht, was viel mehr Leute machen müssten, nämlich den großen ostdeutschen Stiftungen, westdeutschen Stiftungen da mal hinzugehen, zu sagen, hallo, ihr habt ein bisschen zu viel Geld, wir haben ein bisschen zu wenig, wir haben coole Projekte und dann sagen die Stiftungen ganz oft, na Gott sei Dank, hier ist die Kohle. Also schaut euch das mal an, bewirbt euch dort und ansonsten empfehlen wir beide natürlich.
Warte, das sage ich jetzt gleich und vorher sage ich noch, wenn ihr schon Urlaub machen wollt, wir hören auf dich, Luna, natürlich, weise Worte einer Mitzwanzigerin.
Sexy Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringer Wald.
Fahrt ins Vegan Resort in die Nähe von Demmin nach Neukalen. Da gibt es wunderbare da Seite auf der sicheren Seite. Das ist eine gute Sache. Da habe ich schon schöne kleine Urlaube verbracht. Und dann empfehlen wir natürlich, um deinen Satz zu beenden, gemeinsam den Veto-Podcast, lauter Leute, das Veto-Magazin im Ganzen, alles, was da dran hängt, denn es hat seinen Standort in Dresden, glaube ich, ja, in Dresden sitzen sie, ein Magazin über gesellschaftliches Engagement in unterschiedlichsten Formen und Zeichen mit einem Ostschwerpunkt, ist einfach so.
Ja, richtig.
Zum Glück.
Richtig.
Bloß gut. Cool. So, Luna, ich bin jetzt ein bisschen erleichtert. Ich habe gedacht, ach, wisst ihr, über die Treuhand sprechen ist auch nicht das Schönste in meinem Leben. Aber es musste jetzt heute einfach mal sein, weil das auch als so ein Thema ist, was so wenig auch beleuchtet wird. Weil auch so dröge, so Wirtschaftsscheiße und die eine Bank frisst die andere und oh, alle machen irgendwie sich die Taschen voll und ist alles so eklig. Da will ich überhaupt nicht drüber reden. Wisst ihr, das fühlt mich belästigt von. Aber man muss sich das klar machen, um die Zusammenhänge, glaube ich, ein bisschen besser zu dingen.
Naja, und nun haben die, also sowohl die, das Veto-Magazin als auch die Zuhörenden dieses Podcasts haben ja das große Glück, dass sowohl du als auch ich zwei der witzigsten Personen auf ehemaligem DDR-Staatsgebiet sind. Und demzufolge konnte das ja jetzt einfach nur eine gute Snackable-Folge werden.
In der Tat.
Lecker.
Yeah. Lecker, lecker. Okay, schön.
Gut. Das hat mich sehr gefreut. Danke, Suki, dass du auch so viel persönlich geteilt hast.
Ja, hilft ja alles nichts. Man muss sich auch manchmal erklären. Okaychen, Luna, jetzt bitte lege dich da nieder auf das weicheste Kissen, was du finden kannst. Leg die Füße hoch, zieh dir eine geile Serie rein. Vielleicht guckst du die Weißen See-Serie. Hast du die gesehen eigentlich?
Ich habe gestern zum Einschlafen wie so ein Opfer einfach eine Hitler-Doku geschaut und bin aufgewacht und habe mich gewundert. Aber
du
ja, ich
böse,
einfach,
böse Frau, oh weia.
Ich werde geschlafen wie eine Tote, bin ich richtig ehrlich.
Guck dir lieber was über die Stasi an.
Sprühe ein paar Jahrzehnte
nach
vorne.
Ja. Weißen See, aber interessante Serie tatsächlich, wirklich sehr sehenswert. Ja, ab in eure Suchmaschine eurer Wahl. Jetzt wird ihr geklickt, ihr sucht, ihr kauft, ihr konsumiert, rezipiert und sich fortgebildet und sich ostsolidarisch weiterentwickelt.
Und das nächste Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt: Herzlich willkommen bei Lauter Leute, dem Podcast des Veta-Magazins, gemeinsam mit.
Ich weiß
Gianni,
nicht, wer ist denn dran? Und Zulas vielleicht,
ja? Suki und Luna.
Ah ja.
Weil wir sind
wie
ja viel? Die vier MäusInnen, die es hier machen dürfen. Ich wünsche euch was.
Renje klatscht. Ciao.
Renje klatscht. Ciao.
Lauter
genialen Leuten.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen.
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe hier lauter richtig coole Leute.
Also, lauter Leute sind alle schlauer als ich.
Ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Also, das kam schon vor, dass mal Leute ein bisschen lauter wurden.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Je mehr Leute und desto lauter, desto besser.
Hör schlecht, ihr müsst das noch lauter sagen. Und dann machen wir das nochmal.
Bitte noch lauter, der Applaus da bitte kommt.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein und auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.